Ja, Thema der heutigen Vorlesung, also Speicherung und Distribution. Distribution heißt Verteilung. Es geht also um Datenspeicherung und die Verteilung der Daten an die Endnutzer in drei Abschnitten. Zunächst über Behältnisse und Leitungen, dann über Datenspeicher und Datenzugang und schließlich über die Deckung von Datenbankinhalten. Was das bedeutet, Deckung von Datenbankinhalten, welche Problematik damit angesprochen werden soll, das wird dann nachher, denke ich, noch klar werden. Zunächst also zum Abschnitt Behältnisse und Leitungen. Wir sind immer noch in dem Teil der Vorlesung, wo es um die Dimension von Instrumentalität geht. Und bei der Dimension von Instrumentalität, Sie werden sich erinnern, geht es um eine Subjekt-Objekt-Relation. Es geht darum, dass in einer solchen Relation oder Konstellation das Subjekt eine Definitionsmacht über das Objekt hat. Das heißt, das vermittelt über ein Instrument oder ein Werkzeug das Subjekt seine Intentionen auf das Objekt überträgt, in der Bearbeitung oder in der Vermessung oder worin auch immer. Die Frage nun, die sich stellt im Zusammenhang von Instrumentalität, ist, wie kommt denn überhaupt das Objekt so vor das Subjekt, dass das Subjekt eben mit seinen Instrumenten das Objekt bearbeiten kann? Das erscheint uns vielleicht erstmal immer so selbstverständlich, als ob die Welt ja in ihrer Objektivität uns sozusagen für die Bearbeitung permanent zur Verfügung stünde. Aber in jedem konkreten Falle ist es schon nicht so selbstverständlich, dass das Objekt tatsächlich auch für die Bearbeitung zur Verfügung steht. Ganz grundsätzlich also, wie kommt denn überhaupt das Objekt vor das Subjekt? Da gibt es natürlich die Möglichkeit der zufälligen Begegnung. Da gibt es die Möglichkeit, dass das Subjekt dem Objekt nachstellt, dass es das Objekt jagt und schließlich stellt, wenn es das Objekt gestellt hat, beispielsweise eben ein Tier auf der Jagd im ganz traditionellen Sinne, dann steht das Tier, in dem es gestellt ist, für die Einwirkung durch das Subjekt zur Verfügung. Oder das Subjekt fängt das Objekt ein, es raubt es sammelt es irgendwo ein und was es sonst noch an Möglichkeiten gibt. Jetzt kommen wir in den blauen Bereich und der blaue Bereich charakterisiert den Bereich, um den es geht, wenn ich über Behältnisse und Leitungen spreche oder allgemeiner über Speicherung und Distribution. Das Objekt muss, damit es vom Subjekt bearbeitet werden kann oder vermessen werden kann, festgehalten werden. Und wenn dies nicht sofort geschehen soll, muss es auch aufbewahrt werden. Es muss dann möglicherweise an den Ort, an dem es bearbeitet oder vermessen werden soll, überhaupt erst transportiert werden. Es muss also dorthin gebracht werden oder dorthin geholt werden, wo es dann bearbeitet wird. Es muss dann für die Bearbeitung vorgelegt werden, bereitgestellt werden, bereit gehalten werden. Alles dies, was hier im blauen Bereich charakterisiert ist, macht das aus, was das Thema der heutigen Vorlesung Speicherung und Distribution ist. Und schließlich natürlich soll das bearbeitete Objekt oder das zur Verfügung gestellte Objekt dann auch wieder entnommen werden. Wir können uns das illustrieren. Es gibt einen Bereich, der am Anfang steht, der hier mit Sammeln oder Einsammeln charakterisiert sind und etwas, was am Ende steht, nämlich das Entnehmen. Dazwischen finden dann die Funktionen statt, um die es heute gehen soll. Das Aufbewahren, das Objekt kommt beispielsweise in eine Kiste oder in einen Karton. Das Transportieren und Verteilen, das, was in der Überschrift der heutigen Vorlesung mit Distribution bezeichnet ist. Das heißt, dieser Karton wird nun irgendwohin, wo er gebraucht wird oder wo das Objekt gebraucht wird, transportiert und dort wird es dann für die Bearbeitung oder was immer damit geschehen soll, bereitgestellt und wenn es dann tatsächlich in Anspruch genommen wird, gebraucht wird, dann wird es entnommen aus der Kiste. Das Beispiel, das hier illustriert ist, ist eines, wo ein reales, handfestes, handgreifliches Objekt bearbeitet werden soll oder vermessen werden soll. Die Dinge sehen ähnlich, aber nicht ganz genauso aus. wenn es sich nicht um handgreifliche materielle Objekte wie Äpfel oder dergleichen handelt, sondern wenn es darum geht, symbolische Objekte dem Subjekt verfügbar zu machen. Die Abfolge der Schritte, die dafür notwendig sind, ist zunächst mal die gleiche. Es geht also zunächst mal um das Sammeln. Sammeln wird mit einem anderen Wort auch als Lesen bezeichnet, aber nicht im Sinne des Auslesens, sondern des Einlesens. Das Einlesen ist, wenn es etwa um die Produktion von Text geht und von Text als symbolischem Objekt geht, das Schreiben. Das heißt beispielsweise, es wird ein Text geschrieben und der wird gedruckt. Wenn er dann gedruckt ist, als Buch verfügbar ist, dann wird er archiviert. Also in dem Buch wird der Text archiviert, aufbewahrt. Solche Bücher können an verschiedenste Orte transportiert werden. Das bedeutet, dass wenn wir uns etwa Literatur beschaffen, dann muss die ja von irgendwoher dorthin gebracht werden, wo wir sie lesen wollen oder zur Verfügung haben wollen. Solche Orte sind dann oft Bibliotheken und Bibliotheksdienste sind dann dazu da, dafür zu sorgen, dass diese Bücher, die archivierten Texte, an den Endnutzer, an den Leser gelangen. Und das Entnehmen oder das Auslesen ist dann das, was wir herkömmlicherweise als Lesen bezeichnen. Also auch hier haben wir eine ganz vergleichbare Abfolge von Operationen, um die es dabei geht, wenn wir von Speicherung und Distribution sprechen. Hier also jetzt nicht Speicherung und Distribution von materiellen Objekten, sondern von symbolischen Objekten. Hier nochmal untereinander geschrieben, einsammeln im Falle des Symbolobjektes, des Textes, bedeutet das Schreiben, Drucken, aufbewahren bedeutet archivieren, transportieren bedeutet verschaffen, bereitstellen bedeutet im Sinne verschiedener Bibliotheksdienste, dass uns eben die Bücher, dass die vorgehalten werden, dass sie uns an die Hand gegeben werden, dass uns Techniken auch angeboten werden, wie wir gezielt bestimmte Bücher finden können zu bestimmten Themen etwa oder eines bestimmten Autors. Und schließlich das Entnehmen, das heißt, wir entnehmen das Objekt, das symbolische Objekt, wieder seinem Speicher, nämlich dem Buch, in dem wir den Text lesen. In diesem Falle allerdings ist er dann nicht raus aus dem Speicher, wie beim materiellen Objekt, sondern er bleibt dort weiterhin auch für andere Leser verfügbar. Nun haben wir es bei den neuen Medien nicht in dieser Allgemeinheit damit zu tun, dass Symbolobjekte gespeichert und distribuiert werden, sondern wir haben es mit einer spezifischen Sorte von Symbolobjekten oder symbolischen Objekten zu tun, nämlich mit Daten. Die Frage ist also, was wird aus dieser Folge von Operationen, wenn wir danach fragen, wie nun das Datenobjekt vor das Subjekt kommt? Wir haben die gleiche Liste, nur auf der rechten Seite stehen jetzt ein paar andere, uns durchaus vertraute Begriffe. Das Einsammeln der Daten wäre die Dateneingabe in das Speichersystem oder in das Computersystem, das unter anderem dann die Daten eben auch speichert. Das Aufbewahren der Daten, das nennen wir dann Datenspeicherung. Das Transportieren der Daten von einem Ort zum anderen, das nennen wir Datenübertragung. Das Bereitstellen von Daten nennen wir Datenpräsentation. Und schließlich das Entnehmen von Daten, das nennen wir Datenausgabe. Und auch das können wir uns wieder wie eben illustrieren. Die Dateneingabe erfolgt beispielsweise, indem wir etwas über eine Tastatur eingeben. Es wird dann im Computer gespeichert. Es kann dann von einem Computer zu anderen Computern über beispielsweise das Internet übertragen werden. Das ist also die Ebene des Transportes und der Distribution. Und schließlich dann werden Daten beispielsweise auf Bildschirmen präsentiert, uns zugänglich gemacht Und wir können dann als Endnutzer die Daten entsprechend uns ausgeben lassen, wenn wir sie abgerufen haben, beispielsweise für den Ausdruck oder auf einen anderen Datenspeicher übertragen, den wir mitnehmen können und dergleichen. Alles das kennen Sie eigentlich aus Ihrer alltäglichen eigenen Praxis im Umgang mit Computersystemen. Was daran sichtbar wird, ist, dass ganz sicherlich das, was wir hier jetzt thematisieren, eine ganz fundamentale Funktion von Computersystemen ist und eine fundamentale Funktion auch, die für Bildungsprozesse von hoher Bedeutung ist. Ich komme jetzt also zum zweiten Abschnitt der heutigen Vorlesung, der überschrieben ist mit Datenspeicher und Datenzugang. Die Daten sind also in den Systemen irgendwo gespeichert. Aber wenn ich sage irgendwo, dann ist damit schon die Frage verbunden, wo denn genau? Denn irgendwo hilft mir nichts, irgendwo nützt mir nichts. Wenn ich an die Daten rankommen will, muss ich auch wissen, wo sie sind. Nun ist das Problem bei Daten, dass Daten an sich erstmal etwas Immaterielles sind und insofern sich natürlich fragt, kann etwas Immaterielles eigentlich wirklich einen Ort haben, an dem es sich befindet? Wenn wir an Datenspeicherung denken, dann denken wir eben schon immer an gespeicherte Daten und insofern nicht nur an die Daten selbst, sondern auch schon daran, dass für die an sich immateriellen Daten etwas Materielles steht, nämlich ein bestimmter Speicherzustand, etwa einer Speicherzelle. Negativ oder positiv, Licht an, Licht aus oder wie auch immer. Innerhalb eines in der Regel, jedenfalls bei unseren Systemen, binären Schemas, wobei es eben beliebig ist und veränderbar ist und in Zukunft sicherlich auch verändert wird, welche unterschiedlichen Zustände denn nun dafür herangezogen werden, um entweder den einen, von uns in der Regel als Null geschriebenen Zustand oder den anderen, von uns in der Regel als Eins geschriebenen Zustand zu repräsentieren. Es gibt also für das immaterielle Datum eine materielle Repräsentation in Form von Zuständen von Speicherzellen. Und für die gibt es nun natürlich einen Ort. Und insofern hat das Datum, obwohl immateriell, durchaus einen Ort, an dem es sich befindet. Aber es ist an diesen Ort nicht gebunden. Aufgrund seiner Immaterialität kann es diese Repräsentation, die es erfährt, auch wechseln. Also wir können eine Datei von dem internen Speicher, aus dem Arbeitsspeicher, etwa auf die eingebaute Festplatte übertragen. An der Datei ändert sich dadurch nichts, aber natürlich ändert sich der Ort, an dem die Datei gespeichert ist. Oder wir können sie auf eine CD-ROM brennen, dann haben wir wieder eine andere Art von physischer Repräsentation der Datei, aber die Datei als solche, als immaterielles Gebilde, bleibt unverändert dadurch. Jedenfalls dann, wenn alles gut geht bei der Datenübertragung, was ich jetzt mal voraussetze. Also es gibt einen Ort, an dem die Daten sind, aber dieser Ort ist nicht einer, an den diese Daten sozusagen von Haus aus gehören. Also im Unterschied zu Ihnen, die Sie ein wirkliches Zuhause haben, auch wenn Sie dieses Zuhause wechseln können, ist die Adresse, unter der man Sie erreicht, eine, die mit Ihrer Person sozusagen fest verbunden ist. Die Adresse eines Datums dagegen ist mit dem Datum keineswegs fest verbunden. Sie kann also jederzeit wechseln. Wenn Sie den Ort wechseln, werden Sie in einem gewissen Sinne auch ein anderer. Sie sind nicht mehr derselbe, wenn Sie in einer anderen Wohnung wohnen, wenn Sie an einem anderen Ort wohnen, wenn Sie heimatvertrieben sind beispielsweise oder wenn Sie ins Ausland gehen. Sie wechseln Ihre Adresse und das bedeutet aber nicht, dass Sie sozusagen unverändert bleiben durch den Wechsel der Adresse. Das heißt, das, wo Sie leben, wo Sie wohnen, das ist etwas, was zu Ihnen als Person dazugehört. Es ist ein Teil Ihrer Existenz. Das ist beim Datum anders. Die Adresse ist also nicht in dem Sinne Teil seiner, also des Datums, Teil seiner Existenz, sondern beliebig wechselbar. Dennoch müssen wir natürlich wissen, wo die Daten sich befinden. Und deswegen, damit man die Daten überhaupt finden kann, gehört zu jedem Datum immer die Angabe einer Adresse, Computersystem intern. Wird also immer eine Adresse dazu gespeichert. Ohne diese Adressenangabe, Adressierung, wäre es uns unmöglich, überhaupt an die Daten ranzukommen. Das ist also zunächst mal eine grundsätzliche Voraussetzung. Die Adresse muss registriert und bekannt sein. Damit alleine ist uns allerdings noch nicht geholfen. Die Frage ist natürlich auch, wie komme ich denn nun, also welcher Weg führt mich denn hin zu dieser Adresse? Wenn Sie wissen, wo jemand wohnt, ist das schon mal ganz hilfreich. Aber solange Sie nicht wissen, welche Wege dorthin führen, wie Sie also dann auch dorthin kommen, hilft Ihnen das alleine noch nicht genügend, noch nicht genug. Sie müssen schon eben auch wissen, welche Möglichkeiten des Hinkommens Sie haben. Also das ist deswegen die zweite Frage, wie komme ich denn eigentlich dorthin, also als Frage nach dem Weg. Und das ist beides ziemlich erheblich. Wenn Sie das nochmal beziehen auf traditionellere Formen der Speicherung und Verteilung von symbolischen Objekten, nämlich von Texten, von Büchern, dann ist die Frage, wo steht denn ein Buch, das ich gerne lesen möchte? Das zu wissen, wo es steht, schon sehr wichtig. Das wäre dann beispielsweise die Bibliothek, die Ihnen als entsprechende Adresse des Buches bekannt gegeben wird. Die zweite Frage ist dann, wenn ich das Buch tatsächlich lesen will, muss ich dort auch hinkommen in die Bibliothek. Also, wie komme ich dorthin? Wie komme ich zu dieser Bibliothek? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel? Ist das überhaupt für mich erreichbar? Wenn ich vor den Toren der Bibliothek stehe, werde ich überhaupt reingelassen? Bin ich einer von denen, die da rein dürfen? Also wenn ich von dem Weg spreche, meine ich also jetzt nicht nur tatsächlich den Weg im Sinne, welche Strecke habe ich zu überwinden, um dorthin zu kommen und durch welche Gegend führt mich diese Strecke, sondern eben auch, habe ich die Zugangsberechtigung? Gehöre ich zu denen, die dort reingelassen werden? Bei der Bibliothek ist klar, Sie müssen wahrscheinlich einen Benutzerausweis haben, um dort reinzukommen. Und das ist bei Datenspeichern auch nicht anders. Sie müssen eine Zugangsberechtigung haben. Dass dies nun für die Frage von Bildung ein hochbedeutsamer Punkt ist, möchte ich an einigen Zitaten Ihnen illustrieren. Dieses Zitat hier, das Internet, alles, über alle, von allen, an alle, ist ein Zitat aus einer Broschüre des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen von 1996. Eine Broschüre, in der das Kultusministerium damals seinen Lehrerinnen und Lehrern versucht hat, das Programm Schulen ans Netz schmackhaft zu machen. Und in dieser Broschüre wird das Internet als eine Art Weltbibliothek Ihnen vorgestellt, als die universelle Quelle des Wissens. Und wenn nicht heute, so doch in Zukunft. Alles soll es in diesem Netz geben. Über alle Tatbestände, über alle Menschen, über alle Personen, über alle Zeiten, von allen. Also jedweder denkbare Autor und jedwede denkbare Autorin ist dort vertreten. Und an alle, auch dies ganz wichtig, uneingeschränkter Zugang. Jeder soll und hat Zugang zum Internet oder soll Zugang zum Internet haben. Hat noch nicht, aber soll haben. Das ist der Anspruch. 1996. 1649, ungefähr 350 Jahre früher, gab es eine erste Formulierung dessen, was wir heute unter Didaktik verstehen. Und zwar eine Didaktik, der es darum ging, alle Menschen alles zu lehren. Sie haben auch hier wieder alle, alles, also den Anspruch an alle und alles über alle, von allen, also alle Menschen alles zu lehren. Das ist der Allgemeinbildungsanspruch, das Allgemeinbildungspostulat der Moderne, das dort von Comenius sehr früh formuliert worden ist in seiner Didactica Magna. So etwas wie eine Programmschrift für die Allgemeinbildung und für eine dem Prinzip der Allgemeinbildung verpflichtete Didaktik. Allgemeinbildung heißt, es soll eine Bildung sein, die keine Beschränkungen kennt. Eine Bildung, aus der nichts als nicht gehörig etwa ausgeklammert wird. Alles soll grundsätzlich bedacht werden dürfen. Über alles soll man etwas lernen können. Es gibt also nicht Bereiche sozusagen, die tabuisiert sind oder die nur bestimmten Personenkreisen vorbehalten sind. Es gibt kein privilegiertes Wissen. Es gibt kein Geheimwissen und dergleichen. In der Zeit 1649, als dies formuliert worden ist, war das ein revolutionärer Gedanke, weil es selbstverständlich zu dieser Zeit keine allgemeine Vorstellung davon gab, dass Wissen für jedermann und jede Frau zugänglich sein sollte. Wissen war etwas für besondere gesellschaftliche Gruppen. Denn man muss ja bedenken, Wissen bedeutet immer eben auch Macht. Und insofern Wissen Macht bedeutet, bedeutet die Einschränkung von Wissen auch eine ungleiche Verteilung von Macht. Und der Ausschluss von Wissen bedeutet Ohnmacht. Also die Personen, die ausgeschlossen werden von Wissen, sind dadurch auch ohnmächtig. Und diejenigen, die das Privileg auf das Wissen haben, besitzen von daher auch privilegierte Machtmöglichkeiten. Also insofern war dies damals unter Bedingungen der feudalen Gesellschaftsordnung ein revolutionärer Gedanke, dass Wissen für alle da sein sollte, uneingeschränkt. Und dieser Gedanke der Moderne wird nun eben, in dem Zitat oben kann man das sehen, übertragen auf das Medium Internet. Das Medium Internet soll eben heute das Medium sein, das eben für diesen Allgemeinbildungsanspruch einsteht. Das waren früher die Bibliotheken, die allgemein zugänglich sein sollten und mussten und die das Wissen der Menschheit für alle Menschen zur Verfügung stellen sollten. Und diese Aufgabe soll nun eben vom Internet übernommen werden. Das bedeutet aber auch, dass sich damit in Bezug auf den Datenzugang Konsequenzen ergeben. Der Zugang zu den Daten, die in diesen Systemen gespeichert sind, muss offen gehalten werden. Unter dem Allgemeinbildungsanspruch der Moderne muss er offen gehalten werden. Und dieser Allgemeinbildungsanspruch der Moderne ist ja jetzt nicht nur einfach eine fixe Idee von Pädagogen. In dem Sinne, dass die Pädagogen sich das so wünschen würden, aber die Pädagogen sind nun auch ein etwas weltfremdes Völkchen, könnte man vielleicht sagen, und die spinnen so ein bisschen, die haben so Ideen vom guten Menschsein und so, die mit der Realität eigentlich nichts zu tun haben. Nein, die Allgemeinbildungsidee ist die Idee, auf der überhaupt unsere gesellschaftliche Verfassung beruht. Es ist also ein hochpolitischer Anspruch, der damit formuliert wird, ein politischer Anspruch, ohne dessen zumindest versuchsweise Einlösung unsere gesellschaftliche Verfassung oder die gesellschaftliche Verfassung der modernen Staaten als Demokratien überhaupt gar keine Grundlage hätte. Wir müssen davon ausgehen, in solchen Gesellschaften, dass jedes Mitglied dieser Gesellschaft ungehinderten Zugang zu den Quellen der Bildung, zu den Wissensspeichern hat. Und warum müssen wir davon ausgehen? Nicht, weil es für die Individuen etwas Erhebendes ist, wenn sie sich bilden. Das ist vielleicht das, was bei Pädagogen so als Gedanke eine Rolle spielt. Sondern damit die Wissensquellen anzapfbar werden, im gesellschaftlichen Interesse anzapfbar werden. Und sie werden nur anzapfbar dadurch, dass das, was in den Wissensspeichern als objektives Wissen vorgehalten wird, wenn dies subjektiv wird. Das heißt, wenn dies in Menschen wirksam und vermittelt über Menschen wirksam werden kann. Es sind also Menschen, die über dieses Wissen verfügen müssen. Insofern muss das Wissen subjektiviert werden. Und dann, wenn Menschen darüber verfügen, kann man es anzapfen. Denn Menschen können dies nun beispielsweise in betrieblichen Prozessen im Sinne der betrieblichen Wertschöpfung wirksam werden lassen. Und insofern sind das gar keine hehren humanistischen Ideale, die vor allen Dingen dahinter auszumachen sind, hinter dem Allgemeinbildungsanspruch, sondern es sind ganz handfeste wirtschaftliche Interessen der modernen Gesellschaften, die sich damit verbinden. Und aus demselben Grunde ist es dann auch so wichtig, auch wirtschaftlich so wichtig und nicht nur pädagogisch so wichtig, dass der Allgemeinbildungsanspruch dann auch, wenn das Medium Internet in zunehmendem Maße hierfür von Bedeutung wird, für den Zugang zu den Wissensquellen von Bedeutung wird, dass der Zugang zu dieser Quelle offen gehalten wird und allgemein zugänglich gemacht wird. Ich komme nachher nochmal auf diesen Gedanken zurück, wenn es um das Thema Wissensmanagement geht. Zunächst möchte ich etwas näher jetzt darauf eingehen, wie denn nun eigentlich diese Speicherung von Daten vonstatten geht, wie das denn eigentlich aussieht. In welcher Weise werden denn nun eigentlich, also wir gucken wir mal rein sozusagen in so einen Speicher. Das ist jetzt der nächste Abschnitt. Da geht es um Datenbanken. Datenbanken sind die verbreitetste Form, in der Daten gespeichert werden. Und zwar gespeichert werden auf eine Weise, dass man die Daten, die in einem solchen Speicher vorgehalten werden, auch wieder finden kann. Das heißt, sie werden dort nicht einfach nur gespeichert, sondern sie werden gleichzeitig auch in einer strukturierten Weise oder geordnet gespeichert. Zunächst mal ist eine Datenbank aufgebaut aus einer beliebigen Anzahl von einzelnen, ich nenne sie mal vorläufig, Informationseinheiten. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wie so eine Informationseinheit denn aufgebaut ist, also von Informationseinheiten. Und sie stellt also zunächst mal eine Sammlung von solchen Informationseinheiten dar. Wenn ich in so eine Datenbank reingucken könnte, wenn ich das visualisieren könnte, würde ich also, sagen wir mal, eine Fülle von solchen Informationseinheiten sehen, so wie das hier visualisiert sein soll. Nun kann ich versuchen, aus dieser Datenbank mir bestimmte Informationen herauszuholen. Und dieses Herausholen von Informationen, nämlich dass ich jetzt nicht einfach beliebig blind sozusagen hineingreife und irgendwas finde, was ich aber gerade gar nicht gebrauchen kann, sondern wenn ich jetzt in dieser Datenbank eben genau die Informationen finden möchte, die ich brauche, nach denen ich frage, dann muss ich eine Datenbankabfrage starten. Und auf diese Weise kann ich nun aus der Datenbank gezielt Informationen herausholen, auslesen, die ich benötige. Dafür ist natürlich vorausgesetzt, dass ich die Ordnungsstruktur der Datenbank kenne. Denn nur wenn ich diese Ordnungsstruktur kenne, kann ich gezielt dann auch etwas sozusagen herausfiltern, was ich brauche. Wie diese Ordnungsstruktur aussieht und wie dann so eine Datenbankabfrage genauer aufgebaut sein könnte, können wir uns gleich noch ansehen. Was Sie hier jetzt sehen, ist in der Art, wie es grafisch dargestellt wird, angelehnt an eine Grafik, die ich früher schon mal gezeigt habe. Da ging es um programmiertes Lernen. Und zwar um die Variante der verzweigten das, wie hieß es, die verzweigt programmierte Instruktion. Es gab die beiden Varianten, linear programmierte Instruktion und die verzweigt programmierte. Lineare ging auf Skinner zurück, verzweigte ging auf Crowder zurück. Nur so zur Erinnerung an diese Vorlesung. Die verzweigt geführte Instruktion führte ja dazu, dass im Unterschied zur linear geführten Instruktion, die also einen ganz bestimmten Lehrpfad vorzeichnet, der dann als Lernpfad auch nachvollzogen werden muss, dazu, dass an bestimmten Stellen, wo etwa Verständnisschwierigkeiten auftreten, dann Abzweigungen vorgesehen wurden und auf diesem Umwege über zusätzliche Informationen dann der Lernschritt, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgreich absolviert wurde, dann nach dieser Exkursion erfolgreich absolviert werden konnte. Also zusätzliche Informationen, zusätzliche Hilfen, die dann auf solchen Abzweigungen zur Verfügung gestellt wurden. Man kann dann den Weg, den der Einzelne durch ein solches Informationsangebot geht, als Lernpfad darstellen. Und so könnte man auch hier die Abfolge der selegierten Informationseinheiten als Pfad darstellen. Ich bekomme also eine bestimmte Menge von Informationseinheiten aufgelistet und die kann ich ja hintereinander reihen. Und wenn ich dies tue, dann habe ich einen extrahierten Informationspfad als Ergebnis einer Datenbankabfrage und das sieht dann auf den ersten Blick genauso aus wie ein Pfad, der durch ein Lernprogramm gelegt wird. Es gibt aber einen grundsätzlichen Unterschied. Und der ist schon relativ wichtig. Den festzuhalten ist relativ wichtig. Der Unterschied besteht darin, dass die Abfolge der Informationseinheiten hier nicht festliegt. Ich kann also die einzelnen Informationseinheiten, die ich durch eine Datenbankabfrage bekommen habe, in beliebiger Reihenfolge mir ansehen oder durchgehen. Das Zweite ist, dass die Informationseinheiten, die nun diesen Pfad bilden, zustande gekommen sind, nicht aufgrund der Überlegungen und Entscheidungen einer Person, die meint, ich sollte sie, oder einer Instanz, die meint, ich sollte diese Informationseinheiten durchlaufen, sondern aufgrund meines eigenen Wissensdurstes, könnte man sagen, der sich in der Datenbankabfrage manifestiert hat. Ich wollte etwas wissen, etwas Bestimmtes, und habe mir von der Datenbank dann eben die entsprechenden Informationseinheiten, die man jetzt auch als Lernschritte natürlich interpretieren könnte, heraussuchen lassen und kann die jetzt im Sinne eines Lernprozesses durchlaufen. Wenn also Datenbanken zur Verfügung gestellt werden, dann kann zwar das, was dann an Lernprozess erfolgt, in einer ganz ähnlichen Weise dargestellt werden als Lernpfad, wie bei der programmierten Instruktion. Und doch besteht eben dieser grundsätzliche und bedeutsame Unterschied. Dies hier ist ein Lernpfad, der aufgrund eigener Lerninteressen zustande gekommen ist. Beim programmierten Unterricht, bei der programmierten Instruktion, egal ob linear oder verzweigt, kommt der Lernpfad aufgrund von Vorgaben lehrender Instanzen zustande. Datenbanken zur Verfügung zu stellen oder allgemeiner Wissenssysteme zur Verfügung zu stellen, um eigene Lernbedürfnisse oder den eigenen Wissensdurst zu befriedigen, gehört von daher eher in den Kontext von selbstregulierten statt angeleiteten Lernprozessen. Aber natürlich, grundsätzlich können auch Lehrende solche Datenbanken anzapfen und für ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen. Dann stehen sie wieder in einem anderen Kontext. Sie stehen also nicht als Wissensquelle unmittelbar den Lernenden zur Verfügung, sondern wiederum nur vermittelt durch den Lehrenden und dessen Lehrintentionen. Und dann kann natürlich auch das, was in einer Datenbank verfügbar ist, im Sinne der programmierten Instruktion ausgewertet und verwendet werden. Und das ist dann auch die Art und Weise, wie beispielsweise in intelligenten tutoriellen Systemen auf die, ich habe sie damals Wissensbasis bezeichnet, zurückgegriffen wird, denn auch die Wissensbasis ist ja in solchen intelligenten tutoriellen Systemen, ist in der Regel in Form von Datenbanken aufgebaut, nur dass hier nicht eine Person eine Datenbankabfrage startet, um bestimmte Informationseinheiten zu selegieren, sondern das Programm selbst solche Abfragen startet, um etwa dann bestimmte Lehrpfade für bestimmte Lernertypen zusammenzustellen. Also Datenbanken können in sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten genutzt werden. Wie sieht also nun die Repräsentation eines Objektes in einer Datenbank aus? Ich gehe mal vom Beispiel des Buches aus. Ein Buch ist zunächst mal ein reales Objekt. Es existiert beispielsweise in einer Bibliothek. Damit nun Daten über Bücher in einer Datenbank vorgehalten werden können, müssen diese realen Objekte, die Bücher, abgebildet werden in einem Datenmodell. Der erste Schritt ist also, dass ein Datenmodell eines Buches erstellt werden muss. Was ist ein Datenmodell eines Buches? Woraus setzt es sich zusammen? Ein Datenmodell enthält die Eigenschaften der Objekte, die modelliert werden sollen. Diese Eigenschaften werden als Variablen bezeichnet und deren jeweilige Ausprägung, also den Wert, den eine Variable annehmen kann. Diese Variablen wären im Falle des Buches beispielsweise Autor, Titel, Erscheinungsjahr. Damit habe ich jetzt drei Variablen bezeichnet. In der Regel haben wir eine ganze Menge mehr in Literaturdatenbanken an Variablen, die dort erfasst werden. Das heißt, das Datenmodell, das in Literaturdatenbanken zugrunde gelegt wird, ist wesentlich umfangreicher, differenzierter als hier jetzt in meinem Beispiel. Mengen zusammengehöriger Eigenschaften eines Objektes werden in Datensätzen zusammengefasst. Ich kann bezogen auf dasselbe Objekt auch durchaus unterschiedliche Datensätze anlegen, das heißt unterschiedliche Mengen zusammengehöriger Eigenschaften zusammenfassen. Ich habe hier jetzt mal als Beispiel eben einen Datensatz, wie er für Bibliografien etwa genutzt werden kann. Der besteht dann aus einer Reihe von, ein solcher Datensatz besteht aus einer Reihe von Feldern. Jedes Feld steht für eine Variable. In das betreffende Feld, das für eine Variable steht, beispielsweise Feld 1 steht für die Variable Autor, Feld 2 für die Variable Titel, Feld 3 steht für die Variable Erscheinungsjahr, werden dann die entsprechenden Werte eingetragen. Diese Werte können unterschiedliche Formate haben. Ein Format ist etwa Text, das heißt, ein Wert kann grundsätzlich, eine bestimmte Variable wie Autor kann nur die Form des Textes als Wert annehmen, beim Titel ebenso, aber beispielsweise beim Erscheinungsjahr haben wir nicht die Form Text, sondern da haben wir die Form Datum, die der Wert annehmen kann. Und so gibt es eben unterschiedliche Formate, die die Werte annehmen können. Ganz konkret jetzt in diesem Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt irgendwas noch erkennen können. Ja, ich glaube, so einigermaßen geht es noch. Ne? Haben wir etwa einen Datensatz, den wir für Bibliografien nutzen können. Da geht es also um die Felder Autor, Titel, Erscheinungsjahr. Aber wir können auch einen anderen Datensatz haben, in dem es beispielsweise in einem Verlag um Autorenbetreuung geht. Da haben wir das Feld Autor, Anschrift des Autors und das Feld Telefonnummer des Autors. Was wir hier sehen, das sind zwei unterschiedliche Datenbänke, die jeweils unterschiedliche Datensatzstrukturen aufweisen. Aber hier in diesem Falle haben wir nun ein Feld, das identisch ist. Nämlich das Feld Autor. Das Feld Autor kommt sowohl in dem Datensatz, der zur Bibliografie gehört, vor, als auch in dem Datensatz, der zur Autorenbetreuung gehört, vor. Und wenn solche Felder identisch sind in unterschiedlichen Datenbänken, dann können sie über diese Felder miteinander verknüpft werden. Ich bringe gleich mal ein Beispiel dafür, wie das aussieht, dass man die Informationen, die in unterschiedlichen Datenbanken vorgehalten werden, dann durch eine Abfrage auswerten kann. Das hat seine Vorteile. Wenn man das so macht, dann kann die einzelne Datenbank relativ übersichtlich gehalten werden. Und erst durch die Verknüpfung von Datenbanken und die Relationierung von Datenbanken können dann auch komplexere Informationen dennoch zustande kommen, obwohl die einzelne Datenbank jeweils relativ einfach aufgebaut ist. In Feldern eines Datensatzes sind die das betreffende Objekt bezeichnenden Werte der Variablen eingetragen. Wenn wir also jetzt ein bestimmtes Buch haben, zu dem ein Datensatz angelegt werden soll, ein Datensatz, der für bibliografische Zwecke genutzt werden soll, dann haben wir also das Feld 1 Autor und als Wert steht dort drin beispielsweise Sesing. Wir haben als Feld 2 Titel und als Wert steht dort drin dann beispielsweise Einführung in die Pädagogik. Und wir haben das Feld Erscheinungsjahr und als Wert steht dort beispielsweise drin dann das Datum 2001. Und so gibt es dann also eine beliebige Anzahl von Datensätzen, ebenso viele Datensätze wie auch Buchtitel oder Zeitschriftentitel oder sonstige Literaturtitel aufgenommen werden. Die Suche, das war eben schon mal gesagt worden, die Suche nach den Datenrepräsentationen von Objekten erfolgt durch Datenbankabfragen. Diese Datenbankabfragen richten sich, das kann man jetzt wahrscheinlich schon etwas besser verstehen, nachdem ich Ihnen gezeigt habe, wie so ein Datensatz aufgebaut ist, richten sich nach der Struktur des Datenmodells. Und abgefragt werden dann eben Werte von Variablen. Beispiel, suche mir raus alle Titel von Sesing aus dem Jahre 2001. Das wäre jetzt bezogen auf eine der Datenbanken, weil alle entsprechenden Informationen in der einen Datenbank drinstehen, nämlich in der, die für bibliografische Zwecke erstellt worden ist. Eine andere Abfrage allerdings, nämlich die gibt mir die Telefonnummer aller Autoren, die 2001 etwas veröffentlicht haben. Vielleicht, weil ich mit denen über eine Reduzierung ihrer Bezüge sprechen möchte, als Verlagsbeauftragter. Dazu brauche ich die Verbindung der beiden Datenbanken, die ich Ihnen eben in dem Beispiel vorgestellt habe. Denn die eine Information, 2001 etwas veröffentlicht haben, steht in der einen Datenbank, die Telefonnummer des Autors steht in der anderen Datenbank. Verknüpft wird beides über das Feld Autor. Und so kann ich also die Informationen aus verschiedenen Datenbanken, im Prinzip auch noch mehr Datenbanken, miteinander verknüpfen, wenn die Datenbank Abfrage entsprechend formuliert ist. So sieht das also aus, wenn aus Datenbanken Informationen herausgeholt werden. Welche Probleme sind nun damit verbunden? Das erste Problem, was sich bezogen auf die Art und Weise, nämlich also auf die datenbankerische Art und Weise der Datenspeicherung stellt, ist, wer erstellt denn die Datenmodelle? Im Datenmodell werden ja die als wesentlich angesehenen Eigenschaften der Objekte repräsentiert. Das heißt, da finden Entscheidungen statt, wenn Datenmodelle erstellt werden. Welche Eigenschaften sollen denn als wesentlich angesehen werden? Das ist insofern wichtig, als Eigenschaften, die nicht als wesentlich angesehen werden, nachher nicht recherchierbar sind. Die realen Objekte, die repräsentiert werden, haben diese Eigenschaften, aber über das Datenmodell komme ich sozusagen nicht dran, weil das Datenmodell diese Eigenschaft nicht enthält. Also wenn ich beispielsweise nach allen Büchern, die Ledereinbände haben, suche, vielleicht weil ich Lederfetischist bin, und also ein ganz spezifisches Bedürfnis befriedigen möchte, indem ich mir sagen möchte, wo stehen in welcher Bibliothek denn in Leder eingebundene Bücher, dann komme ich mit einer Datenbank derart, wie ich sie eben im Beispiel vorgestellt habe und überhaupt mit den üblichen Literaturdatenbanken, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, nicht weiter. weil die entsprechenden Eigenschaften als nicht hinreichend relevant angesehen wurde. Ich vermute allerdings, dass das in den umfassenden Datenbanken, in denen Literatur erfasst wird, mit drin enthalten ist, ob das nur in Leinen oder in Leder oder in Halbleder eingebunden ist. Also vermutlich ist das da schon mit drin. Aber bei einem einfacheren System, wie wir es vielleicht auch für unsere eigenen Zwecke nutzen, würden wir hier also nicht rankommen an die entsprechenden Informationen, weil durch die Definitionsmacht derer, die das Datenmodell erstellt haben, dies ausgeschlossen worden ist. Insofern stellt sich also diese Frage als eine sehr wichtige Frage. Denken Sie an den Allgemeinbildungsanspruch. Alles Wissen dieser Welt soll verfügbar gemacht werden. Und dieses Alles ist natürlich im Hinblick alle Eigenschaften der Objekte, alle wichtigen Eigenschaften der Objekte, ist schon eine Einschränkung. Alle von wem denn für wichtig gehaltenen Eigenschaften ist schon eine weitere Einschränkung. Also da stellt sich die Frage, wer definiert das? Nach welchen Kriterien werden Datenmodelle erstellt? Also ich als User, wenn ich schon nicht mitwirken konnte, ist mir denn wirklich wenigstens hinreichend transparent gemacht, nach welchen Kriterien diese Datenmodelle erstellt worden sind? Eine Literaturdatenbank ist wahrscheinlich eine relativ unproblematische Datenbank, was das betrifft. Aber ich könnte mir andere Datenbanken vorstellen, in denen also Eigenschaften verwaltet werden, beispielsweise personenbezogene Daten verwaltet werden, wo die Frage, nach welchen Kriterien werden denn da eigentlich die Datenmodelle von Personen erstellt, von großer Brisanz ist und sich die Frage stellt, also für mich, ist für mich eigentlich hinreichend transparent, was alles über mich gesammelt wird und wie das Datenmodell von mir, mit dem die Behörden dann operieren oder meine Bank operiert, zustande gekommen ist. Und auf einmal kriege ich eine Auskunft, dass ich nicht kreditwürdig bin. Aha, das ist offensichtlich eine Schlussfolgerung, die aus dem Datenmodell gezogen worden ist, das über mich erstellt worden ist irgendwo. Und dann sollte ich die Möglichkeit haben, Transparenz verlangen zu können, wie denn dieses Datenmodell zustande gekommen ist. Am Beispiel der Schufa-Einträge ist etwa deutlich, dass diese Transparenz nicht gegeben ist. Da kommen Sie nicht so ohne weiteres hinter, was da über Sie gespeichert worden ist und nach welchen Kriterien das da jeweils gesammelt wird. Ja, also. Wir waren bei der Frage, wer verwaltet die Daten? Das heißt, wer sind die Datenbankiers? Und ist die Macht, die die Datenbankiers haben, indem sie eben den Zugang zu den Daten regeln können, beschränken können, indem sie die Macht über die Struktur der Daten haben und so weiter und so fort, ist diese Macht der Banken hinreichend kontrollierbar? Oder ist sie vielleicht sogar so verteilt, dass man von einer demokratischen Kontrolle über die Datenbanken sprechen kann? Also das ist eine Frage, die sich oder ein Problem, das sich mit dem Vorhalten von Daten in Datenbanken stellt. Auch die Frage, wem gehören denn eigentlich die Daten, die in diesen Banken vorgehalten werden, also die Frage nach den Eigentumsrechten. Wer erhält Zugang zu den Daten, also die Frage nach Berechtigungen, nach Privilegien, aber nicht zuletzt auch, wenn der Zugang eben an Gebühren etwa gebunden ist, darf der Zugang zu den Daten durch die Kaufkraft der User limitiert sein? Ich erinnere Sie an das Allgemeinbildungspostulat von eben und die vollmundige Versprechung des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen, dass die Daten für alle ungehindert verfügbar sein sollen. Also ich spreche jetzt hier natürlich über Daten, die für Bildungszwecke relevant sind, dass es Daten geben mag und geben kann, wo der Zugang selbstverständlich nicht frei und öffentlich sein kann und für jedermann garantiert sein kann, ist klar. Ich rede hier über die Daten, die das Wissen der Menschheit repräsentieren und insofern eine Relevanz haben für das, was wir Allgemeinbildung nennen. Und schließlich auch die Frage, wie erhält man Zugang zu den Daten? Das heißt, was muss ich eigentlich können, um überhaupt Datenbanken für mich nutzen zu können? Kann ich das einfach so aus dem Stand? Oder muss ich dazu besondere Qualifikationsprozesse etwa erst durchlaufen? Ist das sehr schwierig, solche Datenbanken abzufragen, und erfordert es also erst Qualifizierungsprozesse, die vielleicht auch eine Hürde darstellen im Hinblick darauf, wer schafft das denn? Und wer ist damit möglicherweise auch wieder ausgeschlossen, weil er dies nicht schafft, entsprechende Qualifizierungsprozesse zu absolvieren? Also das sind Probleme, die sich mit dem Vorhalten von Daten in Datenbanken verbinden. Ich komme jetzt zu einem anderen Modell, könnte man vielleicht sagen, zu einer anderen Art und Weise, wie Daten verfügbar gemacht werden könnten, nämlich zu Hyperdokument-Systemen. Während die Daten in Datenbanksystemen streng strukturiert sein müssen, wie wir eben gesehen haben, können in Hyperdokument-Systemen beliebige Dokumente, die auch völlig unterschiedlich strukturiert sind und nicht erst in eine einheitliche Struktur gebracht werden müssen, miteinander verknüpft werden. In Datenbanksystemen sind die verschiedenen Informationen, die dort vorgehalten werden, eben über die Struktur der Datensätze miteinander verknüpft. Hier in einem Hyperdokumentsystem werden sie auf eine andere Weise miteinander verknüpft, nämlich durch die sogenannten Hyperlinks. Hyperlinks können Verknüpfungen zwischen beliebigen Dokumenten herstellen, ohne dass diese Dokumente nochmal in eine Struktur, in eine gleiche Struktur gebracht werden müssen. Insofern bieten Hyperdokumentsysteme also erstmal wesentlich mehr Flexibilität. Wir können in Hyperdokumentsystemen auch Dokumente einbinden und verfügbar machen, die wir über Datenbanksysteme entweder gar nicht oder nur mit großen Mühen, großen Aufwand überhaupt verfügbar machen können. Nehmen wir als Beispiel etwa Unterrichtsmaterialien, die von Lehrern, Lehrerinnen erstellt worden sind. Wie kann man die verfügbar machen? Im Internet beispielsweise für andere Lehrkräfte verfügbar machen. Man kann sich die Mühe machen und eine Datenbank aufbauen, über die dann die verschiedenen Unterrichtsmaterialien in Datenmodellen eine Repräsentation erfahren. Das macht man beispielsweise, indem man sogenannte Metadateien anlegt zu diesen Dokumenten. Die Metadateien, die weisen dann die Struktur auf, die man braucht für Datenbanken. Das heißt, sie sind wieder organisiert, wie ich das eben Ihnen vorgestellt habe, bei der Datenbank in entsprechende Felder, in die dann entsprechende Werte eingetragen werden. Beispielsweise, dies ist eine Unterrichtsvorbereitung für welche, das wäre jetzt, sagen wir mal, ein Feld, für welche Jahrgangsstufe, für welche Schulform, für welches Fach und so weiter. Die entsprechenden Werte werden dann eingetragen. Das kann man dann als Metadatei dem betreffenden Dokument beifügen, und darüber kann dann das Dokument recherchierbar gemacht werden. Das heißt, die entsprechenden Metadaten können dann in Datenbanken vorgehalten werden. Nur, das ist natürlich sehr aufwendig. Und wie, also kann man, das ist die Frage, kann man Lehrer und Lehrerinnen denn nun zu diesem zusätzlichen Aufwand bewegen, dass sie nun ihre Dokumente, die sie ins Internet stellen wollen, anderen zur Verfügung stellen wollen, dass sie die nun nochmal extra beschreiben in einem solchen zusätzlichen Datensatz? Das ist ein zusätzlicher Aufwand, der getrieben werden muss, und jeder zusätzliche Aufwand ist eine Hürde und bedeutet, dass weniger von dem, was verfügbar gemacht werden könnte, tatsächlich verfügbar gemacht wird. Diese Hürde muss man also möglichst niedrig setzen, niedrig ansetzen, wenn wir möglichst viel verfügbar haben wollen. Die niedrigste Hürde ist eben, wenn weiter gar nichts passieren muss. Wenn das Dokument so, wie es ist, ohne zusätzlichen Aufwand zur Verfügung gestellt werden kann, sozusagen einfach eingestellt werden kann und nur noch verlinkt werden muss. Also irgendwo in einer Liste mit einem Titel vorkommt und einem Link, der dann auf dieses Dokument führt. hat natürlich dann wiederum den Nachteil, dass gezieltes Suchen nach bestimmten Materialien dann schon wieder schwieriger wird. Also, je mehr der Vorteil von Hyperdokumentsystemen tatsächlich genutzt wird, das heißt, je mehr unbearbeitetes, unstrukturiertes Material, unbeschriebenes Material auch tatsächlich dadurch verfügbar gemacht wird, umso schwieriger wird es auch, gezielt Informationen aus einem solchen Angebot zu extrahieren. Das führt zu den bekannten Problemen. Ein erstes Problem ist Kohärenzverlust durch Modularisierung. Kohärenzverlust durch Modularisierung bedeutet Folgendes. Nur dann sind ja die verschiedenen Informationen, die etwa über das Internet verfügbar gemacht werden und eben in verschiedensten Kontexten genutzt werden können, im Unterschied dazu, dass sie in Lehrpfaden etwa in einen ganz bestimmten Kontext eingebunden werden. In Hyperdokumentsystemen ist der Kontext völlig beliebig, also nicht vorgegeben. Das bedeutet aber auch, dass die einzelne Informationseinheit überhaupt nur Information für mich hat, wenn sie für sich gelesen werden kann. In Lehrpfaden nach dem Muster des programmierten Lernens etwa habe ich Informationseinheiten, die sind vielleicht nur verständlich auf der Grundlage einer zuvor gegebenen Informationseinheit, für sich aber unverständlich. Nehmen vielleicht Bezug auf etwas, was in dieser Informationseinheit selbst nicht enthalten ist, sondern in anderen Informationseinheiten enthalten war. In solch einem Falle ist also die Nutzung der einzelnen Informationseinheit in dem beliebigen Kontext eingeschränkt. Sie ist uneingeschränkt nur dann, wenn alles, was ich haben muss, um das, was in diesem Dokument steht, gebrauchen zu können, verstehen zu können, auch in diesem Dokument enthalten ist. Solche Dokumente erfüllen dann die Anforderungen an Modularisierung. Modularisierung heißt also Einteilung eines größeren Ganzen in kleinere Einheiten, von denen jede Einheit für sich stehen kann. Für sich stehen kann heißt also für sich verständlich ist und hinreichend lesbar ist. Vollständige Modularität ist sicherlich nicht zu erreichen, weil allein durch die Wörter, die in einem Text vorkommen, natürlich auf ein Verständnis dieses Wortes Bezug genommen wird, das in diesem Text selber nicht hergestellt wird oder begründet wird. Also wenn Sie einen fremdsprachigen Text lesen oder einen Text in einer fremden Sprache lesen, derer Sie nicht so besonders gut mächtig sind, dann sind da sicherlich eine Menge Vokabeln drin, die Sie einfach nicht verstehen können. Das heißt, dieses Dokument spricht für Sie nicht hinreichend aus, was in ihm enthalten ist. Sie brauchen zusätzliche Informationen, um es verstehen zu können. Das gilt aber natürlich grundsätzlich für jeden Text, dass er auf bestimmtes Sprachverständnis Bezug nehmen muss, das in diesem Dokument selber oder in dem Text selber nicht begründet werden kann. Insofern ist also vollständige Modularisierung gar nicht zu erreichen, sondern es ist lediglich etwas, was man versucht, möglichst weitgehend anzustreben. Also indem etwa nur Begriffe darin vorkommen oder nur auf Vorkenntnisse Bezug genommen wird, von denen man annehmen kann, dass die große Masse der potenziellen User darüber verfügt. Grundsätzlich bedeutet das aber, dass es nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, solche Dokumente so anzulegen, dass sie sozusagen systematisch entwickelnd etwas oder aufbauend etwas darstellen, dass man von vornherein sozusagen eine Abfolge von Schritten der Vermittlung vorsieht. Das ist das, was man Kohärenz nennt. Kohärenz heißt so viel wie Zusammenhang, dass unterschiedliche Informationseinheiten mit anderen Informationseinheiten zusammenhängen. Üblicherweise haben wir solche Aufbau in Lehreinheiten, in Kursen eigentlich immer enthalten, dass Kohärenz in dem Sinne gegeben ist, dass es einen Sinn macht, bestimmte Informationseinheiten in genau dieser Abfolge darzubieten. So planen Sie in der Regel Ihren Unterricht, wenn Sie Unterricht planen, in welchen Schritten Sie vorgehen und so weiter, dass Sie entwickelnd vorgehen, das ist Kohärenz. Kohärenz geht verloren, wenn modularisiert wird. Ein zweites bekanntes Phänomen ist das, was man als Lost in Hyperspace bezeichnet. Ich verliere mich im Dschungel der Informationen. irgendwann mal, wenn ich eine ganze Reihe von Links verfolgt habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin, in welchem Umfeld ich mich gerade befinde. Ich habe also sozusagen Hänsel und Gretel im Wald mich verlaufen. Ja? Und ich hätte Steinchen auslegen sollen, um den Weg zu markieren. Gut, in der Regel hilft uns der Rückwärts-Button in Browsern, um den Pfad zurück wieder zu finden. Aber manchmal gelingt es darüber auch nicht. Wenn also etwa ein neues Fenster geöffnet worden ist, hilft mir der Rückwärts-Button nichts. Und ich bin irgendwo und weiß nicht mehr, wo ich bin. Also ich habe mich verlaufen im Dschungel der Informationen. Der Zusammenhang geht mir auch verloren. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, für denjenigen, der nun bestimmte Nutzer über sein Angebot ansprechen möchte, also etwa ein bestimmtes Bildungsangebot machen möchte und das in Form einer Hyperdokument-Struktur organisiert, dem können sozusagen seine Lerner verloren gehen. Wenn sie nämlich den Links folgen und auf einmal irgendwo raus sind aus der Lernumgebung, die ich für sie vorgesehen habe, dann sind sie weg. Sie sind mir sozusagen verloren gegangen. So wie wenn ich mit den Kindern eben einen Ausflug in den Wald mache. Jetzt nicht Hänsel und Gretel, die sich verlaufen haben, sondern wenn ich mit Hänsel und Gretel in den Wald gehe und ihnen was über den Wald beibringen möchte als Lehrerin oder Lehrer und sie gehen mir verloren. Und das berühmte Phänomen der Stecknadel im Heuhaufen, also das Internet als Heuhaufen, wo ich eigentlich eine ganz bestimmte Stecknadel suche. Ich weiß, sie ist da, aber ich kann sie nicht finden, weil ich in solchen Hyperdokument-Strukturen nicht so leicht gezielt suchen kann. Nun gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diesen Problemen zu begegnen. Lösung ist vielleicht schon ein bisschen viel, ist vielleicht schon ein bisschen überzogen, weil Lösung heißt, dass sich das Problem sozusagen auch aufgelöst hat und es definitiv sozusagen vom Tisch ist. Es gibt, sagen wir mal, verschiedene Strategien, wie man dem Problem entgegenwirken kann oder das Problem mildern kann. Kohärenzverlust durch Modularisierung beispielsweise, indem man Kohärenzbildung unterstützt, indem man etwas tut, was eigentlich gegen bestimmte Grundsätze ökonomischer Informationsdarstellung wäre, nämlich dass man Redundanzen, also eigentlich überflüssige Informationen, weil sie sind ja eigentlich schon irgendwo da, sie müssten nicht nochmal geboten werden, eben doch nochmal bietet. Das heißt, Informationen, die in einer anderen Informationseinheit eigentlich schon enthalten sind, in diese Informationseinheit, die sie benötigt, nochmal zusätzlich reinbringt. Man verdoppelt also die Information im gesamten System. Diese Information wird doppelt dargestellt, das ist also Redundanz. Trägt aber dazu bei, dass man in dem betreffenden Modul sich besser zurechtfindet, es besser verstehen kann, dadurch, dass solche zusätzlichen Informationen gegeben werden. Oder dass die Links, die auf andere Dokumente verweisen, es nicht für mich unklar lassen, wohin werde ich denn da geführt? Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Hyperlink-Verweis, der mir da angeboten wird? Wenn man die Links qualifiziert, also nicht, es ist überhaupt ein Sprungverweis, sondern es ist ein Sprungverweis, der mir noch mehr sagt. Nämlich, hier führe ich dich jetzt zu einem Beispiel für das, was in dieser Informationseinheit gesagt worden ist. Oder hier führe ich sie zu einer Vertiefung. Oder hier führe ich sie zu einer Literatur zu diesem Thema. Dann sind das Links, an denen ich, bevor ich sie in Anspruch nehme, also bevor ich den Sprung tatsächlich wage, schon ablesen kann, wohin er mich denn führen könnte und mich dann schon vorher entscheiden kann, ob ich diesen Sprung denn nun unternehme oder ob ich ihn nicht unternehme. Das kann also dem Problem des Kohärenzverlustes durch Modularisierung und auch dem, was im nächsten angesprochen ist, nämlich dem Problem des Lost in Hyperspace begegnen. Lost in Hyperspace natürlich auch dadurch, dass verschiedene Navigationshilfen entwickelt werden, die mir vielleicht auch wie in visualisierter Form vor Augen führen, wo ich mich denn jetzt gerade befinde im Informationsdschungel. gibt so verschiedene Techniken, die die Informatiker entwickelt haben, wie ich ein Bild davon bekommen kann, wo ich denn jetzt eigentlich gerade bin und was in der näheren Umgebung sozusagen des Dokumentes, auf dem ich jetzt im Moment gerade gelandet bin, sich noch so alles findet, beziehungsweise wie ich wieder zurückfinde zu dem Ausgangspunkt, von dem ich durch Links dorthin geleitet worden bin. Und wie finde ich die Stecknadel im Heuhaufen? Ja, indem Suchstrategien zunehmend verfeinert werden, also Suchstrategien, die dann auch in Suchmaschinen implementiert sind, indem möglichst viele Dokumente durch Metadateien beschrieben werden und dadurch besser recherchierbar werden und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge, was die Informatiker an Forschungsfeldern beackern, um diesen bekannten Problemen entgegenzuwirken. Ich komme jetzt zum dritten Abschnitt dieses Unterabschnitts über Datenspeicher und Datenzugang. Man kann mit einer bestimmten Berechtigung bezogen auf das, was an Anforderungen in pädagogischen Kontexten sich stellt, wenn es darum geht, Wissenssysteme, Informationssysteme zu nutzen, also Zugang zu Datenspeichern oder zu Hyperdokument-Systemen zu bekommen, auch von Wissensmanagement sprechen. Der Terminus Wissensmanagement ist nicht im pädagogischen Kontext entstanden, sondern im betriebswirtschaftlichen Kontext. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass das Wissen, das in einem Betrieb verfügbar ist, auch von den Personen, die in diesem Betrieb handeln, effektiv genutzt werden kann. Das heißt, auch da stellt sich das Problem, wie Wissen, das in Datenspeichern in objektivierter Form vorgehalten wird, denn nun zu den Personen kommt oder die Personen an dieses Wissen kommen und dann subjektiviert werden kann. Und nur als subjektiviertes, das hatte ich eben schon gesagt, ist es anzapfbar. Natürlich geht es im betrieblichen Kontext um Verwertung dieses Wissens und um Beitrag zur Wertschöpfung. In pädagogischen Kontexten geht es um was anderes. Da geht es darum, dass das Individuum sich in Bezug auf seine Fähigkeiten entfalten und entwickeln kann, dass es sich bilden kann. Aber das grundsätzliche Problem ist ein verwandtes, nämlich wie kann dafür gesorgt werden, dass die Subjekte an das objektive, gespeicherte Wissen kommen. Und aus dieser Problematik, wie können wir dies so managen, dass dies möglichst reibungslos funktioniert, ergeben sich sowohl Anforderungen an das Management der Systeme, wir könnten auch sagen, hier jetzt um diesen Terminus einzuführen, an das Wissensmanagement in Lernumgebungen, als auch Anforderungen an die Kompetenz derjenigen, die solche Systeme nutzen sollen. Anforderungen an das Wissensmanagement in Lernumgebungen wäre, dass diese Systeme zugänglich sind, darüber habe ich jetzt heute schon viel gesagt, dass die darin enthaltenen Daten so strukturiert sind, dass sie von den Nutzern auch tatsächlich erschließbar sind, dass die Wege, auf denen diese Daten zustande gekommen sind, also etwa die Datenmodelle zustande gekommen sind, überprüfbar sind und nachvollziehbar sind von den Nutzern, dass das Wissen, das darin enthalten ist, grundsätzlich kommunizierbar ist und nicht einfach genommen werden muss, wie es angeboten wird, und dass auch die Wissensbestände durch die Nutzer reorganisierbar sein sollten. Das heißt, dass die Nutzer selbst in einem gewissen Sinne zu Datenbankiers oder Wissenssystemmanagern werden können. Das ist eine sehr hochtrabende Formulierung für das, worum es dabei geht. Aber wenn Sie sich einfach jetzt vorstellen, dass etwa Schüler und Schülerinnen das Wissen, das sie sich erwerben, selber ja auch irgendwo abspeichern könnten, also ihre Verarbeitungsformen von Wissen, beispielsweise die Referate, die sie gehalten haben, die ich sage mal in Anführungsstrichen, virtuellen Karteikarten, die Sie beschrieben haben, Sie müssen sich ja oder können sich ja auch im Prinzip Ihr eigenes System, Ihr eigenes Wissenssystem anlegen. Dann werden Sie selbst in einem gewissen Sinne zu Bankiers der von Ihnen angelegten Datenbanken. Es muss ja nicht unbedingt diese Struktur haben. Und das heißt, Sie selber organisieren das Wissen für sich oder reorganisieren für sich das Wissen. Und das heißt aber auch, dass das, was Ihnen angeboten wird, geeignet sein muss dafür, dass es durch die Nutzer selbst wieder reorganisiert und umorganisiert werden kann. Anforderungen an die Medienkompetenz der Lehrenden und Lernenden, das heißt an diejenigen, die eben in pädagogischen Kontexten solche Wissenssysteme nutzen sollen. Natürlich müssen sie mit den Systemen einfach auf einer ganz instrumentellen Ebene umgehen können, sie müssen es handeln können. Sie müssen aber auch verstehen können, womit sie da eigentlich arbeiten, was denn die implementierte Technologik eigentlich ist. Das, was ich Ihnen heute dargestellt habe, ist, dass ich Ihnen zumindest einen gewissen Einblick in die Technologik gegeben habe von solchen Systemen und welche Probleme auch damit verbunden sind. Wenn ich sage, welche Probleme damit verbunden sind, dann heißt es auch, dass Sie über ein kritisches Urteilsvermögen hinsichtlich der Ihnen angebotenen Daten verfügen müssen. Kritisches Urteilsvermögen etwa hinsichtlich dessen, wie sind denn diese Daten zustande gekommen, wie glaubwürdig sind diese Daten und dergleichen, dass Sie in der Lage sind, darüber zu kommunizieren, also mit anderen darüber in Diskurse einzutreten und für sich diese Daten weiter zu verarbeiten, also auch technisch weiter zu verarbeiten. Ich halte das jetzt im Moment hier sehr kurz aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Damit ich noch zum letzten Punkt komme, nämlich zum Punkt 3, zum Abschnitt 3 der heutigen Vorlesung, Deckung von Datenbankinhalten. Das ist eine merkwürdige Formulierung und ich werde diese Formulierung Ihnen versuchen, an einem Beispiel plastisch vor Augen zu führen. Ist das Repräsentamen, so sozusagen die Frage, die mit dieser Überschrift verbunden ist, ist das Repräsentamen, wir können auch sagen das Medium, das Lernobjekt, was ich Ihnen in der letzten Woche in Form eines Apfels hier präsentiert habe, durch ein Objekt, nämlich ein Objekt außerhalb des Lernkontextes, draußen in der Welt, gedeckt. Bei dem Beispiel von der vergangenen Woche war es so, dass der Apfel, den ich hier hochgehalten habe, das Lernobjekt, das ich Ihnen präsentiert habe, das Repräsentamen darstellte für jeden möglichen Apfel in dieser Welt. Er repräsentierte also ein Objekt draußen, aber dieses Objekt draußen in seiner Allgemeinheit, nämlich jeder mögliche Apfel. Jeder mögliche Apfel ist das Objekt draußen, der Gegenstand der Repräsentation. Der Apfel, den ich Ihnen hier präsentiert habe, war das Mittel der Repräsentation, man könnte sagen das materielle Zeichen. Und dass dieser Apfel jenen Apfel bedeutet, kommt dadurch zustande, dass ich einen solchen Kontext hergestellt habe und dass Ihnen beim Anblick dieses Apfels dies auch unmittelbar sofort einleuchtet, dass dieser Apfel nun für Äpfel steht. Leuchtet Ihnen unmittelbar ein, hätte Ihnen aber auch nicht unmittelbar einleuchten können. Manche assoziieren vielleicht eben, wie ich in der letzten Woche dargestellt habe, nicht Äpfel, sondern Computerfirmen etwa, nicht? Die Firma Apple oder vielleicht auch das Label der Beatles, was ja auch Apple hieß. Also das ist durchaus jeweils eine Relation, die auch klar gemacht sein muss und die sich nicht, auch wenn es manchmal so aussieht, von selbst versteht. Also hier in diesem Falle ist der Apfel, den ich halte, dadurch, dass es tatsächlich Äpfel gibt und ich den Apfel nicht erfunden habe, den ich Ihnen hier zeige, gedeckt. Das meine ich also mit Deckung. Man kennt den Begriff tatsächlich aus dem Bankwesen und insofern gibt es eine Verbindung, eine Analogie zum Datenbankwesen, vom Geldbankwesen, nämlich die Golddeckung. Die Golddeckung von Banknoten. Und das ist ein bisschen anders als beim Apfel. Wenn ich also hier jetzt so einen Schein hochhalte und sagen wir mal, sie wüssten jetzt nicht, sie kennten diesen Schein nicht, sondern er sähe irgendwie für sie ganz unbekannt aus. Ich würde den hochhalten, dann würden sie sagen, das ist ein Zettel. Da ist ein Blatt Papier, da hat jemand drauf gemalt. So. Sie kämen nicht darauf, dass dies einen Wert repräsentiert. Tut's aber. Wie kann das sein, dass dieses Zettelchen Papier, dessen Materialwert wahrscheinlich bei ein paar Cent liegt, 50 Euro wert sein soll? Also diesen Wert repräsentiert. Wie gesagt, als dieser Zettel selbst ist es dieser Wert nicht, sondern es repräsentiert ihn lediglich. Früher einmal war das so, dass diese Beziehung, nämlich dass dieser Zettel, die Banknote, also von einer Bank ausgegebene Note, tatsächlich einen Wert repräsentiert, oder den Wert repräsentiert, der da drauf geschrieben ist, dadurch hergestellt, dass die Bank dafür garantierte, dass, wenn man wollte, man diesen Zettel gegen eine entsprechende Menge Gold eintauschen konnte. Und das heißt, ursprünglich mussten die Banken, die Banknoten ausgegeben hatten, dafür sorgen, dass entsprechend der Menge der ausgegebenen Banknoten auch Gold in den Kellern der Bank oder wo immer in den Tresoren vorgehalten wurde. Das war eine 1-zu-1-Deckung. Davon ist man natürlich abgegangen, weil das mit der Ausweitung des Zahlungsverkehrs und des Banknotenwesens es natürlich zu immer größeren Mengen an vorzuhaltenden Goldbeständen geführt hätte, sodass es schließlich irgendwann mal nur noch so einen bestimmten Prozentsatz geben musste, in dem die ausgegebene oder in Umlauf befindliche Menge an Banknoten durch Gold tatsächlich auch gedeckt sein musste. Ich glaube, inzwischen ist es so, Leute, die von Ihnen Volkswirtschaft studieren, müssten es genau wissen. Ich weiß nicht, ob jemand unter Ihnen ist. Ist die Golddeckung, von der Golddeckung, glaube ich, überhaupt Abschied genommen worden? Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Zu der Zeit, wo ich mich noch damit auch theoretisch beschäftigt habe, gab es jedenfalls noch, dass eine bestimmte Golddeckung gegeben sein musste. Das heißt, die großen Nationalbanken mussten noch entsprechende Goldreserven vorhalten. Dass heute darüber nachgedacht werden kann, diese Goldreserven aufzulösen, um Geld in die Kasse zu spülen, ist ein Hinweis darauf, dass die Golddeckung nicht mehr verlangt ist, gesetzlich nicht mehr verlangt ist. Das heißt, diese Repräsentationskonstellation, wie ich sie Ihnen hier dargestellt habe, nämlich, dass die Beziehung zwischen der Banknote und dem durch sie repräsentierten Objekt, nämlich den Goldbarren, die es tatsächlich irgendwo gibt, dadurch hergestellt ist, und in dem Sinne ist dies dann der Interpretant, dass die Bank dafür garantiert, dass diese Eintauschbarkeit gegeben ist. Die ist also heute nicht mehr gegeben. Diese ist aufgelöst worden. Was tritt dann an die Stelle?
Ich habe hier jetzt ein Beispiel aus der Geschichtswissenschaft. Ich behandle das jetzt ganz kurz. Ein Dokument. Eine Urkunde. Diese Urkunde gibt es tatsächlich, sie wird irgendwo in einem Archiv vorgehalten, aber sie ist schon ziemlich, also der Zahn der Zeit, wie man so schön sagt, hat schon ziemlich an ihr genagt und man muss sie unter besonderen klimatischen Bedingungen beispielsweise archivieren, damit sie nicht in Kürze weiter zerfällt und dann unwiederbringlich verloren ist. Die Historiker gehen inzwischen dazu über, in zunehmendem Maße solche Dokumente zu digitalisieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass das reale Dokument vor dem Verfall gerettet werden kann, aber damit kann das reale Dokument irgendwo unter Verschluss gehalten werden und trotzdem bleibt sozusagen es zugänglich, allerdings eben nur in seiner digitalen Repräsentationsform. Solange irgendwo das tatsächliche Dokument noch existiert und man auch weiß, wo es ist und im Prinzip der Zugang offen ist, kann man sagen, ist die digitale Repräsentation gedeckt durch das Dokument, ach du Scheiße, im Archiv. Also, jetzt machen wir mal zu Ende. Lohnt ja nicht noch irgendwie jetzt in der letzten Minute. Also das Setzling ist eigentlich ohne auf heute. Also es ist gedeckt durch, dadurch, dass es dieses noch wirklich gibt. Aber eines Tages wird dieses Dokument vielleicht tatsächlich zerfallen sein, verschwunden sein. Es ist also, dann ist die digitale Repräsentation nicht mehr gedeckt. Woher wissen wir dann noch, oder wodurch ist uns dann noch verbürgt, weil wir den materiellen Nachweis nicht mehr führen können, dass dieses Datenobjekt durch ein reales Objekt gedeckt ist. Das heißt, dass es dies zumindest mal gegeben hat als historisches Objekt, was uns da digital repräsentiert wird. Es ist dann ähnlich wie bei der Banknote. Solange wir denjenigen, die diese Noten ausgeben, vertrauen können, dass es stimmt, was sie uns versprechen, nämlich dass diese Banknote einen Wert repräsentiert, lässt sich zwar nicht mehr durch Gold decken, durch den Eintausch gegen Gold decken, aber lässt sich täglich als Zahlungsmittel verwenden und insofern gegen materielle Werte austauschen, wenn auch nicht mehr gegen Gold. Solange diese Zusage geglaubt wird, von allen geglaubt wird, also das Vertrauen nicht erschüttert ist in die Banknote, funktioniert das. Es funktioniert dann nicht mehr, wie wir wissen, aus Inflationszeiten, wenn das Vertrauen in die Banknoten schwindet. Dann wird sozusagen, wie man so schön sagt, der Flucht in die realen Werte gesucht. Dann müssen aber reale Werte da sein. Das heißt, es muss für die ausgegebenen Banknoten jetzt nicht eine Golddeckung geben, aber eine Deckung durch den Warenbestand geben. Und genau diese Deckung wird zweifelhaft in Zeiten der Inflation. Und insofern verliert dann die Banknote das in sie gesetzte Vertrauen, das heißt, sie verliert ihre Fähigkeit, als Zahlungsmittel zu fungieren. Sie verliert ihre Eigenschaft, Repräsentament zu sein. Und so wäre die Frage, ist es nicht so auch bei den digitalisierten Objekten, bei den Beständen der Datenbanken? Solange wir darauf vertrauen können, dass ihnen reale Objekte entsprechen, funktioniert es, dass wir mit ihnen umgehen und sie benutzen wie reale Objekte und auf sie zugreifen wie auf reale Objekte. Wir vertrauen auf die Deckung. Aber dürfen wir darauf vertrauen? Wenn dieses Vertrauen einmal erschüttert ist, dann werden wir nach Garantien suchen, nach Indizien suchen, inwiefern denn diese Deckung noch gegeben ist. Woraus können wir denn schließen? Wer steht denn dafür und so weiter? Das ist ein wichtiger Punkt im Hinblick auf den Umgang mit Internetquellen grundsätzlich. Ist die Quelle seriös? Wie bei der Banknote. Stammt die Banknote aus einer Bank, der man vertrauen kann? Ist die Quelle seriös? Woher weiß ich denn überhaupt, aus welcher Quelle es stammt? Was weist darauf hin, welche Indizien weisen darauf hin, dass die Absenderangabe, die Adressenangabe tatsächlich stimmt? Wir wissen alle aus dem Spam, den wir täglich bekommen, dass wir den Absenderangaben nicht so ohne weiteres trauen können. Die können ja auch manipuliert sein. Also da gibt es dann so verschiedene mehr oder weniger detektivische Methoden, wie wir das überprüfen können. Und über solche Methoden zu verfügen, gehört, denke ich, mit zur Medienkompetenz in Bezug auf den Umgang mit Datenbankinhalten oder ganz allgemein Inhalten, die als Datenobjekte uns über Netzwerke und so weiter zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich habe jetzt etwas überzogen, aber ich bin mit dem Thema für heute damit durch.